Diese Folge wird präsentiert von SW Motec, deinem Partner für durchdachtes Motorradzubehör.
Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
LT, Pan-European, GTR oder FJR. Diese Modellbezeichnungen sind heutzutage nur noch auf dem Gebrauchtmarkt anzutreffen und in bald 100 Folgen haben wir schon häufig über das Reisen und über Reisemotorräder gesprochen. Aber abgesehen vom Podcast über die Honda Goldwing haben wir Luxustourer sträflich vernachlässigt bis jetzt. Denn erst vor wenigen Tagen sind wir aus Frankreich zurückgekommen und können nach gut 4000 Kilometern ein bisschen was erzählen. Ich bin Ferdinand Heinrich Steige, Podcaster und Redakteur bei Motorrad und mit dabei war auch unterwegs Ressortleiter Thorsten Dentges. Hi Thorsten.
Hallo. Ja, gut zurück. Nicht erholt. Doch, schon erholt.
Möchtest du nochmal, bevor wir jetzt viel auch über die Motorräder erzählen, möchtest du nochmal was zum Anlass sagen und wie wir auf die Modelle gekommen sind?
Ja, also sagen wir mal, uns dürstete ja schon seit Jahren wieder in dieser Motorradkategorie was zu machen. Aber ich glaube eher im Ernst war es, dass wir uns überlegt haben für unser Motorradheft Nummer 17, das ist in der Regel immer ein XXL-Heft, also ein extra großes Heft mit ganz besonderen Themen, uns eine eigene kleine, ja, herausfordernde Tour oder eine kleine Challenge gesucht haben oder sagen wir mal eine besondere Tour und haben uns überlegt, wie kann man in wenigen Tagen möglichst viele Kilometer abspulen und haben uns als Reiseziel die Loire herausgesucht mit den Schlössern. Unter anderem, wir sind auch noch weitergefahren, aber da kam uns irgendwie der Gedanke mit diesen Schlössern und dem Pompösen, dass es doch mal wieder Zeit wäre, sowas dann auch nicht mit irgendwelchen spartanischen kleinen Reise-Enduros oder ähnlichem zu fahren, sondern tatsächlich mit Luxustouren. Und ich glaube, dann hatte ich dich gebeten, Ferdinand, mal so ein bisschen zu gucken, was gibt der Markt eigentlich her? Ich war mir
gar nicht mehr
unsicher.
So viel, nämlich.
Und ich habe gesagt, guck doch mal bitte nach im Katalog. Was gibt es eigentlich noch an richtig klassischen Luxustourern? Weil mir kam es so vor, als wenn da noch das eine oder andere Motorrad zu haben wäre, aber wie so oft manchmal wähnt man sich da irgendwo 10 oder sogar 20 Jahre zurück und täuscht sich ganz fürchterlich.
Ja, also es ist dann auch mal eine Frage der Definition natürlich und ich meine, es gibt natürlich auch noch relativ viele Tourer, aber wir wollten es wirklich opulent haben, was mit Radio, wie man dann auch oft sagt vielleicht. Und du hast dich für eine Harley-Davidson Road Glide entschieden.
Ja, stopp. Wir müssen das ja so ein bisschen tatsächlich jetzt die Historie, weil das ja auch ganz nah dran ist an diesen Motorradkategorien, doch so ein bisschen festziehen. Mhm. Also mir schwebte tatsächlich vor Augen, wir fahren da mit diesen klassischen Luxustouren hin. Mhm. Also die RT, LT, GT, GTL, was für Kürzel haben sie noch alle? Ich weiß es nicht. Und ich bin zuletzt auf einem ähnlichen Motorrad, du hast schon erwähnt, für Ride, mit der Goldwing gefahren. Aber als die rauskam, die neue Goldwing, das ist dann mittlerweile auch schon wieder 5 Jahre her oder
so
ähnliches. Fand das eigentlich ganz erstaunlich, hat eigentlich auch richtig Spaß gemacht. Die Goldwing ist ja nochmal so ein ganz eigenes Motorrad-Genre für sich mit bestimmten Fans. Aber ich kann mich auch noch an eine Tour mit einer K1300 GT erinnern. So, und jetzt hatten wir überlegt und da war jetzt nicht mehr besonders viel, nachdem wir festgestellt haben, das wird eng für uns beide, da ein passendes Motorrad, was aktuell ist, was verfügbar ist, das muss ja auch im Pressefuhrpark vorhanden sein. Da sind wir eigentlich schnell an unsere Grenzen gekommen und deswegen haben wir überlegt, naja, eigentlich mittlerweile die Cruiser, die in der Vergangenheit eher so alte Polterkästen waren, aber wenn man sich mal an die Electra Glide von Harley erinnert, die spielte zumindest optisch auch immer in der Liga mit einer Goldwing, also mit Topcase, mit Sozius, Lehne und riesenbreiten Sitzen. Und da ja Harley selber auch diese Kategorie Tourer hat, haben wir gesagt, das wäre vielleicht auch spannend, da mal in die Richtung zu gucken. Mhm. Zumal auch mit dem Hersteller Indien da in den letzten Jahren was sehr Spannendes entstanden ist, die ja teilweise die gleichen Motoren von Polaris übernommen hatten, von der Marke Victory. Die hatten auch mal so richtige Cruiser, die schon so hybridmäßig in die Richtung Luxustourer gingen. die hierzulande, ich sage bewusst in Europa, sich vielleicht nicht ganz so durchgesetzt haben wie in den USA, wo solche Motorräder ganz klar Tourenmotorräder sind. Aber hier in Europa, zumindest ging es mir so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Ferdinand, wenn ich unterwegs bin, vielleicht jetzt nicht auf den krassesten Alpenpässen, aber eigentlich überall, ich treffe immer mal wieder so Reisegruppen oder auch Pärchen oder befreundete Pärchen, die tatsächlich sogar auch zu zweit auf diesen Luxuscruisern reisen, die offenbar lange Strecken zurücklegen. Dieses Gemütliche, was so ein Motorrad dann bieten kann, vielleicht sogar den Windschutz nutzen. Und das hat uns interessiert, dass wir gesagt haben, lass uns doch die beiden Konzepte mal vergleichen. Luxus-Tourer versus Luxus-Cruiser.
Ja.
Oder Touren-Cruiser, wie auch immer man das Ganze nennt.
Und so bin ich dann nämlich fast der einzige verbleibende Luxus-Tourer im klassischen Sinne vielleicht gelandet, neben der Goldwing, wie gesagt, der K1600 GTL von BMW. Dieses L ist wichtig, weil es ist nicht nur dieses Topcase, was dann mit dabei ist, sondern der Lenker ist auch nochmal weiter nach hinten versetzt. Also da sind schon nochmal ein paar Unterschiede zwischen GT und GTL. Aber gut. Und das sind dann auch eigentlich im Laufe dieser fast zwei Wochen auch immer zwei Fragen mitgefahren, würde ich sagen. Erstens, lohnt sich das? Also dieses opulente, diese echt auch teuren Motorräder, muss man sagen. Und ja, vielleicht finden wir auch einen Grund, warum es nicht mehr so viele gibt von diesen Luxustourern. Vorab würde ich noch eine ganz kurze Standortbestimmung machen, weil für dich sind solche Motorräder jetzt nichts Neues vielleicht gewesen. Du hast es erwähnt, du warst viel mit der Goldwing auch unterwegs und auch mit anderen Reisemotorrädern.
Ja, Kaliber. Ich würde schon in meiner eigenen Historie sagen, dieses Genre Luxustourer, obwohl ich ein passionierter Reisender bin und theoretisch ja diese Motorräder auch richtig gut finden müsste. Ich war es nie. Also mich hat es eigentlich nie interessiert. Ich war sehr, sehr früh in meiner eigenen Motorradhistorie, was das Thema Reisen angeht, auf Reise-Enduros fixiert. Das hängt eben mit meinen persönlichen Vorlieben zusammen. Fand es aber schon immer ganz gut, dass das mal Straßenmotorräder sind, wo man eben auch, wenn man an die 1,90 groß ist, das Gefühl hat, endlich mal muss ich mich nicht so zusammenfalten. Aber eine Sache hatte mich da auch schon ursprünglich immer abgeschreckt, das ist das hohe Gewicht. Aber da gab es auch Ausnahmen, immer wieder Überraschungen. Bestimmt auch, wann war das, muss so Anfang der Nullerjahre gewesen sein, die FJR Yamaha, das war zum Beispiel so ein ganz fettes Tourenmotorrad, was sich für die Verhältnisse relativ sportlich und auch handlich fuhren ließ. Und die Pan-European, mit der alten Pan-European bin ich auch unterwegs gewesen, auf eine Art Autobahn-Challenge, die wir mal gemacht haben. Und da war ich sogar kurz davor, mir so ein Motorrad zu kaufen, weil die hat weil die den Nimbus des Unkaputtbaren hat. Ich kann mich auch erinnern an irgendeinen Honda-Händler, eine Werkstatt, die mir gesagt hat, oh, da kannst du 200.000 Kilometer drauf fahren, dann ist die mal gerade eingefahren. Und irgendwie, das ist dann so ein Motorrad, da hat man das Gefühl, die begleitet mich mein Leben lang. Mhm. Das könnte auch ein Grund für viele sein, sich für so ein Motorrad zu entscheiden. Also so eine ganz treue Langzeitliebe, und dadurch, dass es ja großvolumige Motoren sind, die oft jetzt nicht super hochtourig laufen oder komplett irgendwie auf Leistung getrimmt sind, die sehr robust sind, die für einen Soziusbetrieb ausgelegt sind, deswegen auch schon sehr, sehr stabil sind. Ja, da liegt schon auch ein gewisser Reiz drin. Aber wie gesagt, wenn es sich vermeiden ließ, habe ich nicht unbedingt für eine Reise einen Luxustourer freiwillig gewählt.
Okay. Für mich war es dagegen was komplett Neues, muss ich sagen. Also so auch Motorräder über 300 Kilo oder sagen wir mal über 350 Kilo waren bis jetzt für mich so eher die absolute Ausnahme. Also waren dann eher auch Cruiser, und dementsprechend war das für mich jetzt schon auch eine sehr interessante Erfahrung. Das werden wir noch ein bisschen aufschlüsseln in den einzelnen Punkten.
Ja.
Also wie gesagt, bei dir war es eine Harley-Davidson Road Glide, bei mir die K1600 GTL. Wie war denn dein Ersteindruck der Harley, die ja dein Motorrad war für diese Tour.
Ja, genau. Ich kann auch sagen, ich habe die ganz bewusst ausgewählt, weil ich schon viel mit schweren Motorrädern oder eben gerade auch mit Cruisern rumgefahren bin, bis hin zu einer Boss Hoss. die hat man aber dann in der Regel ja nur im Testbetrieb oder für kürzere Touren gehabt. Und was mich tatsächlich privat auch wirklich persönlich als Motorradfahrer interessiert hat, sind denn diese Cruiser, wenn sie denn im Vollornat sind, also mit großer Verkleidung und eben so ein paar Touren-Features dann irgendwie auch dran haben, können die dann auch eigentlich ein Tourenmotorrad ersetzen oder gehen die weg von diesem, ja, von diesem Shopper, von dem ursprünglichen Easy Rider Shopper-Gedanken, den ich auch gar nicht so unfaszinierend finde, aber das ist ja eigentlich ein Gegenentwurf. Also ob du jetzt wirklich mit einem Shopper und einer kleinen zusammengerollten Decke eben quer durch die USA fährst, so eben wirklich Easy Rider-mäßig, oder ob du eben bequem dein Handy ins Fach legst, das Radio anschaltest, das Navi programmierst, den Koffer öffnest, da hast du dann dein Hoteltäschchen drin und sitzt ganz gediegen auch auf irgendwelchen edlen Materialien. Also macht das was anderes mit mir? Ja. Ist das vielleicht eine Kategorie Motorrad, die mir sogar gefallen könnte? Und ich muss zugeben, diese umstrittene Verkleidung, diese Sharknose-Verkleidung, also für die Hörer, die sie nicht direkt vor Augen haben, die sieht wirklich aus wie so ein fetter weißer Hai.
Vor allem
Hai.
In der Farbe auch, die das
genau, hatte. Die hat auch noch so ein Silbergrau, Metallic und durch die LEDs, die so ein bisschen wie so leichte Zähne wirken. Also wenn das Ding irgendwie rangerauscht kommt, dann denkst du, bring dich in Sicherheit, lauf den Strand entlang und lass dich nicht erwischen. Ja, der erste Eindruck war absolut erstmal positiv, weil ich nicht gedacht hätte, dass dieses 380 Kilo Motorrad sich dann vergleichsweise handlich fährt. Und der Motor hat mir eigentlich sofort Spaß gemacht. Also V2, fast 2 Liter, ich glaube 1930 so um den Dreh, ist dieser 117 Milwaukee 8, 108 PS, 109 PS. Und das ist schon gleich die erste Überraschung. Wenn du mich gefragt hättest, nach der ersten Runde, wie viel PS hat das Ding, hätte ich gesagt, ach, locker 130. Also auf jeden Fall mehr als die 109. Ist natürlich Quatsch, ich müsste es besser wissen, aber das ist dieses enorme Drehmoment von 175 Newtonmetern. Und ich hab mich gefühlt wie mit 16, als ich illegal mit irgendeinem 40 PS Einzylinder gefahren bin.
Ja, okay, sehr positiv. Bei mir war es, mein Eindruck oder mein Vorurteil war eher so, ja, das ist jetzt Cabrio fahren auf zwei Rädern, wie man ja dann manchmal auch unwissend gern so sagt. Und so war es eigentlich gar nicht. Und die ersten Meter, also ich habe das Motorrad ja auch abgeholt bei BMW in der Nähe von München. Und die ersten Meter war ich sehr unsouverän unterwegs. Also da habe ich auch wirklich gehofft, dass mich da keiner erkennt, weil so gefühlt vor mir war erstmal so ein Meter Verkleidung. Und du sitzt so in diesem Motorrad drin, hinter dir das Topcase, also sehr, ja, sehr viel, sehr umbaut hat man sich da gefühlt, auch ein bisschen geborgen, aber ja, und dann hat man doch ein relativ nervöses 17 Zoll Vorderrad, also es war gleichzeitig sehr handlich und da habe ich schon ein paar Meter gebraucht, um mich dran zu gewöhnen und dann so nach, ich weiß nicht, nach 200 Metern habe ich dann die elektrische Windschildverstellung entdeckt, da habe ich erstmal in meinen Helm gelacht, weil ich das so witzig fand. Und habe dann aber ziemlich schnell gemerkt, das funktioniert super, das ist praktisch. Und so der nächste Eindruck war dann, naja, selbst bei so einer Riesenscheibe, da musst du dich trotzdem bücken, dass es mal windstill ist. Und so, ja, also beim Nachhausefahren war dann auch direkt im Regen schon, ich habe mich dann schon mit jedem Meter wohler gefühlt. Und es war schon sofort klar, das ist eine andere Art Motorrad zu fahren. Mhm. Und mit jedem Meter habe ich mich dann einfach dran gewöhnt und also so der erste Eindruck war dann wirklich, also ich war wirklich nervös eben auch, ob dieser Masse einfach. Aber man gewöhnt sich relativ schnell dran.
Werbung.
Bist du bereit für dein ultimatives Motorradabenteuer mit SW Motec? Als internationaler Hersteller für hochwertiges Motorradzubehör steht SW Motec für durchdachte Gepäcklösungen perfekt angepasst auf dein Bike. Vom Tankrucksack über den Seitenkoffer bis zur Hecktasche. Entdecke auch das Zubehör für Schutz, Sicherheit, Ergonomie, Navigation und Sitzbankumbauten. Damit bist du für jede Witterung und Herausforderung bestens gewappnet und hebst deine Fahrerlebnisse auf ein neues Level. SW Motec, part of your ride.
Ich würde jetzt mal so die weiteren Punkte, würde ich mich jetzt mal grob an unseren 1000 Punkten orientieren, mhm. also sprich vielleicht erstmal Motor. Du hast es schon angesprochen, bei mir mit dem reinen Sechszylinder, das war so auch eines der Punkte, weshalb ich mich für das Motorrad entschieden habe, weil ich mir gedacht habe, die gibt es jetzt seit, also die wurde 2010, meine ich, vorgestellt, seit 2011 gibt es die K1600 schon. Die hatte damals schon 160 PS, also dieser Motor ist natürlich das, was das Motorrad irgendwie auch ausmacht. So ein quer eingebauter Reihensechszylinder, das ist ja...
Und dann mit der BMW-Tradition aus dem Autobau,
ja,
ne?
Also, ja, total. Und dann dachte ich mir, ja, man weiß jetzt nicht, also 2022 gab es das letzte kleine Update, aber man weiß jetzt nicht, wie lange wird es diesen Motor noch geben. Und das war schon auch so der Wunsch, sowas nochmal gefahren zu sein. Und es ist auf jeden Fall so, also ich bin früher schon auch Sechszylinder gefahren in BMW Autos und es war eigentlich genau so, wie ich den Antrieb kannte. Also sehr, sehr laufruhig, sehr souverän, geradezu leise. Also gerade wenn du wirklich die Scheibe hochmachst, du kannst da wirklich super entspannt auch irgendwelche Sachen, Podcast und Musik und alles mögliche Radio hören. Aber wenn du den Motor brauchst, dann ist er auf einmal da und dann, ja, dann kannst du ihn auch schön ausdrehen, ohne dass du den jetzt bis 12 oder 14.000 Umdrehungen ausquetschen musst, sondern der hat wirklich souveräne Kraft einfach.
Ja, genau. Also ich glaube, wir haben ja durchgetauscht auch. Das hat sich mir auch erschlossen. Ich muss aber zugeben, ich weiß jetzt nicht, wie das mit einem ganz sportlichen Sechszylinder im Auto dann wäre, aber ich war sogar fast ein bisschen enttäuscht, ob der Perfektion eigentlich. Das heißt, der hat natürlich super gedreht. Ich fand auch das Getriebe top abgestuft. Aber so ganz, ganz fremd ist mir diese Motorcharakteristik auch von manchen großvolumigen Vierzylindern nicht. Von denen ich dann auch immer gesagt habe, wenn man so diese Vierzylinder-Kritiker hatte, die jetzt an irgendeine R6 oder sowas, oh, musst du mal orgeln und hin und her oder eine Bandit 600 oder so vor Augen hatten, ist gesagt, nee, ihr habt alle noch nicht so einen richtigen souveränen Vierzylinder gefahren, weil ich von der Suzuki GSX 1300 oder so, die schieben ja auch ordentlich und das fand ich jetzt bei der BMW jetzt gar nicht so den herausspringenden Punkt, im Gegensatz zum Beispiel zu der Goldwing, die auch einen anders eingebauten Sechszylinder hat, der mich aber sofort abgeholt hat. Das war jetzt zum Beispiel bei der Harley mit dem erwartbaren V2. Also ich weiß nicht, wie viele V2-Motoren und ich auch in irgendwelchen Cruisern gefahren bin, die ja oft eben durch dieses langhubige so viel Drehmoment von unten haben, aber dann geht ihnen auch sofort die Luft aus. Also man denke mal an so eine Wildstar 1600, die galt auch als besonders drehmomentstark, aber die mich praktisch permanent auch auf der Landstraße immer nervig in den Begrenzer, die Begrenzerfalle reingetappt. Das hat mir eigentlich nie so richtig Spaß gemacht. Und jetzt bei der Harley ist schon das Gefühl, genau in dem Bereich, auf dem man sich legal auf Landstraßen bewegt. Und in Frankreich ist man natürlich sogar bei Tempo 80, 90 maximal noch schneller raus aus der Legalität. Und das, was es dann im ersten, zweiten, dritten, aber dann eben, wenn du Lust hast, schaltest du auch ganz durch und hast immer noch Dampf unten rum, fand ich viel, viel, viel unterhaltsamer als Motorenkonzept für die Landstraße.
Ja, also ich muss auch sagen, als wir dann getauscht haben, so dieser V2, der holt dich sofort ab. Also der haut dir sofort in den Nacken.
Und es ist ja was ganz Konventionelles. Also der Harley baut da ja drauf. Das darf ja gar nicht groß anders aussehen. Aber es sind viele, viele Evolutionsstufen gegenüber einem 20 Jahre alten Fatboy. Das ist kein Vergleich.
Ja, und der Rhein 6er war schon so, ja, den kannst du auch ab 50, glaube ich, ungefähr schon. Kannst du da im Prinzip im sechsten alles machen. Also du musst auch nicht groß schalten. Und für mich war es so, für mich hat sich der Motor eher so im Laufe der Tage erschlossen, ja, dass man den dann zwischendurch auch mal ein paar Gänge runterklickt und ihn wirklich ausdreht. Und dann merkt man schon, dass der schon echt auch richtig feurig sein kann. Mhm. Aber so im ersten Moment, ja, klar, bei dem Gewicht.
Ja, genau, das ist nämlich der
hat
Witz.
Sich eher also über die feurig, Zeit erschlossen bei
feurig
mir.
Sein kann. Aber dieses ganze Motorrad Also das bewegt man nicht feurig. Das lebt ja in ihrer, das lebt ja in der Souveränität. Das strahlt es ja aus und das hat es ja auch. Ja. Aber das meine ich, also da fehlt mir manchmal so ein bisschen Charakter.
Ja. Für mich hat es da irgendwie dazu gepasst, auch zu diesem ja grundsätzlich sowieso auch eher technokratischem vielleicht, was so eine K1600 hat, jetzt im Gegensatz zu so einer Harley. Also für mich hat jeder Motor perfekt zum jeweiligen Motorrad gepasst.
Darf man da vielleicht noch ergänzen, wenn wir gerade bei den Motoren sind, weil wir sind natürlich überwiegend in Frankreich gefahren. Mhm. Das heißt, auch auf der Autobahn, weil wir keine Lust hatten, große Knöllchen zu riskieren oder Schlimmeres, haben wir uns eigentlich immer an die Straßenverkehrsregeln gehalten. Das heißt, wir haben jetzt du mehr, ich weniger in Deutschland auf der Autobahn ein paar Kilometer gehabt, wo wir jetzt auch mal über so eine, sage ich mal, Tempo 130 Geschichte hinwegkam. Da fand ich natürlich ganz klar diesen Sechszylinder super. Und da wird es dann auch schon eben schwieriger mit dem Roadglide, also im direkten Vergleich mit dem Roadglide Motor, wenn man da jetzt eine Reisegeschwindigkeit von vielleicht 170, 180 halten will auf einer freien Autobahn an einem Samstagabend oder ähnliches, wenn WM ist, man möchte mal eben schnell von München nach Hamburg fahren, nehme ich natürlich den 1600er Sechszylinder viel, viel lieber.
Ja. Kleiner Aspekt noch, Verbrauch hat mich auch überrascht. Die Reichweite könnte ich mir jetzt auch nur ausrechnen. Also es hat immer locker über 350 Kilometer gereicht bis zur Reserve. Mhm. In der Praxis hast du sowieso immer zuerst tanken müssen.
Ja, also meine hat ein bisschen über 6 verbraucht.
Ja, und die 60, also die K1600 eben 5,5 bis 6 Liter, was ich mir auch gedacht habe, für den Motor, für das Gewicht, kann man eigentlich auch nicht groß meckern. Mhm. Aber das nur so am Rande. Für mich viel entscheidender oder viel überraschender auch so war das Fahrwerk, weil ich hätte mir da eigentlich so eine Sänfte vorgestellt, die so ganz ruhig wie auf Schienen läuft und so nervös ist fast schon zu viel gesagt. Mir fällt kein besseres Wort ein, aber als ich umgestiegen bin auf die Harley, da dachte ich mir, die ist so, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hätte. Die ist wirklich total spurstabil, gerade ausgelaufen und die BMW war immer so ein bisschen, ja, ist immer so ein bisschen den Spurrillen oder was auch immer nachgelaufen. Also so ganz minimal nervös.
Da auch eine Paradedisziplin eben von, nicht nur von der Harley, von diesem Motorradkonzept eines Luxus-Cruisers oder Touren-Cruisers. Die haben natürlich einen ewigen Nachlauf. Also ich glaube, das Ding hat irgendwie über 170 mm Nachlauf. Mhm. Die haben einen Radstand von, weiß ich nicht, 1,62 Meter, 1,63 Meter. Ja. Ich fand es eben sehr gelungen mit diesen 19 und 18 Zoller, dass es dann trotzdem eben, wenn man vom Geradeausfahren wegkommt, also sprich runter von der Autobahn oder eben vom Highway, den wir hier eben nicht so haben wie in den USA, wo es mal wirklich 100 Kilometer geradeaus geht. Und dann geht es eben auf die Landstraße und ich würde jetzt mal sagen, Straßen so dritter, vierter Kategorie, das ist auch jetzt nicht top. Ne? Da ist das Fahrwerk von so einem Cruiser mit 380 Kilo, ich denke, da kommt es schon gut an die Grenzen. Aber ganz normales Landstraßenfahren fand ich echt gut gelungen, gut ausbalanciert, war sogar vergleichsweise handlich. Also da gab es bei mir absolut Pluspunkte. Und von der BMW habe ich gar nichts anderes erwartet. Mhm. Die fand ich jetzt auf der Landstraße auch gut. Die fange ich aber an zu vergleichen mit einem sporttouristischeren Motorrad. Also das ist ein bisschen fies. Mhm. Objektiv betrachtet ist ja war die BMW für die Landstraße auf der Tour, auf der wir waren, also europäische kleine Landstraßen, sicherlich das bessere Motorrad. Aber ich habe trotzdem irgendwie gedacht, ja, okay, ich fahre schon anders als mit einem, in Anführungszeichen, normalem Motorrad.
Ja, das ging mir auch so, aber ich habe mich auch, ja, nach dieser Einfahrzeit, bin ich jetzt, glaube ich, nicht so viel langsamer unterwegs gewesen als mit anderen Motorrädern. Also man gewöhnt sich da schnell dran. Gerade so beim Fotofahren, ja, wenn du so einen U-Turn auf einer Straße machst, das ging irgendwann auch problemlos. Also am Anfang war das natürlich schon so ein bisschen, ja, natürlich auch Kopfsache und dann traut man sich nicht ganz, dann muss man wieder zurückschieben oder bei der BMW war ja eine Rückfahrhilfe.
Ja, auch kein gut, Rückwärtsgang, Rückfahrhilfe.
Die auch gut funktioniert, aber braucht auch ein paar Sekunden, bis man die eingelegt hat sozusagen und dann da zurückschieben lässt sich und ja, aber finde ich jetzt auch, kann man durchaus machen mit solchen Motorrädern. Also und Schräglagenfreiheit, das war jetzt was man jetzt in dieser Region Frankreichs schwer ausloten konnten.
Ja.
Aber würde ich jetzt auch sagen, so unter normalen, gut, auf einer Passstraße mag es vielleicht anders aussehen, aber würde ich jetzt auch nicht groß negativ da irgendwie sehen.
Also ich denke, wir haben da die Motorräder halbwegs artgerecht bewegt, aber eben auch nicht sportlich.
Ja.
So, und von daher, für alles, was unter dem Begriff Sportlichkeit fällt, habe ich jetzt keine Bedenken gesehen, was die Schräglagenfreiheit angeht. Auch das spreche ich jetzt wieder für die Cruiser-Kategorie. Habe ich auch schon anders erlebt, wo du praktisch in jedem Kreisverkehr mit irgendeinem Trittbrett aufsetzt. Und da reden wir jetzt nicht über irgendwie die wilde Fahrt, sondern über schlicht und einfach von einer Schräglage zur anderen setzt es auf. Ja. Gut, nicht weiter schlimm, aber kann ich mir schon vorstellen, dass es den einen oder die andere dann auch erschreckt. Und das hatte ich jetzt bei dem Harley-Tourer, nicht das Gefühl, dass das so zum Fahrzeugkonzept dazugehört und bei der BMW erst recht nicht. Da hat man sogar Lust im Kreisverkehr sich so ein bisschen, nicht Hanging-Off-mäßig, aber guckt man einfach, wie kriegt man das Ding halt noch ein bisschen schneller um die Ecke.
Ja. Ja, wir kommen mal zur Kategorie Alltag, wo sich dann doch relativ viele Punkte drunter subsumieren. Ergonomie wäre so ein großer Punkt. Ja. Da finde ich, haben wir schon relativ große Unterschiede zwischen den Konzepten. Also auf der K1600, ich hatte da grundsätzlich eine sehr entspannte, neutrale Sitzposition, aber was mir dann schon aufgefallen ist, so am ersten Autobahn-Anreisetag, ja, irgendwann merkt man, so wirklich variieren kann man dann nicht. Ich habe dann irgendwann die Sturzbügel da am Motor entdeckt, da kann man dann so Stiefel mal drauf abstellen, so halb. Man kann sich mal auf den Sozius-Sitz kurz nach hinten setzen, aber so richtig, ja, man ist dann auch ein bisschen in dieser Position gefangen. Das, ja, ist jetzt nicht ein negativer Punkt, aber es ist mir einfach aufgefallen. Und bei der Harley, das noch gleich vorweg zu sagen, da hatte ich mich erst so vergleichbar draufgesetzt. War dann total genervt von diesen Verwirbelungen, die mich da sehr, sehr hart getroffen haben, bis ich irgendwann mal gemerkt habe, ich muss mal ein bisschen laid back sitzen, mich mal ein bisschen zurücklehnen, mich mal ein bisschen gegen deine Gepäckrolle lehnen. Und sieh da, auf einmal funktioniert das Motorrad und auf einmal macht es auch ein bisschen Spaß, so entspannt vor sich hin zu cruisen. Also
ja,
da war ich eher das Problem, glaube ich.
Das wäre jetzt mal spannend gewesen. Wir können natürlich nicht in den Koffer noch 5 andere Testfahrer zum Austauschen reinpacken und die dann auswechseln. Wie würde sich das für jemanden anfühlen, der vielleicht 1,70 Meter ist, 1,75
Meter, 1,80 Meter,
sondern wir sind
groß,
halt beide um die 1,90.
Ja.
Und ich war auch da recht positiv überrascht, weil ich das auch schon anders erlebt habe. Also diese berühmte Laid-Back-Haltung, was der Nicht-Motorradfahrer, die denken ja, so ein Shopper, so ein Cruiser, das ist das gemütlichste Motorrad der Welt. Mhm. Weil da sitzt man ja schon so drauf wie in so einem Gartenstuhl, also wie in so einem Liegestuhl am Strand und ach, die Beine so lässig nach vorne und das sieht ja alles so aus, als wenn es überhaupt nicht anstrengend ist. Die haben natürlich alle keine Ahnung, weil es eben dann eben doch keine Strandliege ist und selbst wenn man mal in einer Strandliege stundenlang liegen würde, würde man merken, so ein ergonomischer Bürostuhl ist vielleicht sogar für 8 Stunden Sitzen die bessere Wahl. Mhm. Aber das mal außen vor. Ich habe das auf jeden Fall auf Cruisern schon erlebt, dass mir irgendwann hat es mich genervt, also die Sitzhaltung. Oder ich so nach vorne gebeugt, so in so einer halben Sit-Up-Haltung irgendwie bin. Fand ich jetzt dort ganz gut. Der Lenker ist recht hoch positioniert.
Ja, das stimmt.
Den legt man so ab. Ich hatte so einen 90-Grad-Winkel etwa mit leicht durchhängenden Armen, also minimal durchhängt. Das heißt, so die obere Oberkörperpartie, die wäre relativ entlastet. Und der Sitz ist halt breit. Er hat einem viel Spielraum gelassen, hin und her zu rutschen. Und die Trittbretter ist natürlich auch anders als nur eine Raste. Da kannst du auch so ein bisschen die Position wechseln. Und ja, mit dem Kleinen machen, das war, muss ich sagen, du hattest das vorhin das Stichwort Podcast und Hörbücher genannt. Ich hatte das Problem, wir haben die Road Glide ist ja ein Bagger. Das heißt, die hat so eine beschnittene, so eine kopierte Scheibe, die ist gar nicht so hoch, wobei ich mich frage, bei der Verkleidung, die so hoch baut, was macht denn da jemand, der wirklich nur 1,60 ist? Kann der da überhaupt über die Verkleidung rüber gucken?
Der muss diesen Lüftungsschlitz aufmachen.
Ja, dann gibt es so einen kleinen Lüftungsschlitz. ich habe mich also so dran gehängt mit meinen recht langen Armen, dass ich wirklich in einer ganz zurückgelehnten Haltung, genau zumindest auf meinen Helm bezogen, in so einem Luftstrombereich war, dass ich bei Tempo 130 auf der Autobahn im Helm über mein Bluetooth-System das Hörbuch verfolgen konnte. Na, immerhin. Mhm. Auf der BMW, wir haben ja auch gewechselt, da ging das bis 160, 170. Also sagen wir mal, für meine berühmte Samstagabendstour von München nach Hamburg würde ich auch da lieber die BMW nehmen, weil ich würde gerne mein Hörbuch dann zu Ende hören. Das war dann schon relativ laut, wenn man sich höher rausgelehnt hat. Die Schultern waren komplett entlastet durch diese breite Verkleidung. Das heißt, die Aerodynamik an sich war sehr gut. Ich habe da auch mit einer Jeans und einer Lederjacke drauf gesessen und habe mich eigentlich nie unwohl gefühlt. Und auch als es stark geregnet hat und wir mit Regenkleidung gefahren sind, hat die Verkleidung auch sehr viel Wetter weggenommen. Fand ich auch sehr, sehr gut. Wenn einem das nicht passt mit der Scheibe, ich weiß nicht, ob man was nachrüsten kann, aber ich glaube, es gibt dann auch noch bestimmt die Road Glide Limited oder Special oder irgendwie. Also auf jeden Fall, es gibt auch eine mit einer höheren Scheibe, dann wäre das Problem eigentlich gelöst.
Ja. Also auf der BMW ist man natürlich nochmal deutlich besser geschützt, würde ich sagen.
Ja, durch die verstellbare Scheibe allein.
Ja, das
schon.
Auch.
Man kann
auch
sich das wirklich Zentimeter genau anpassen.
Ja.
Auch auf die Geschwindigkeit, denn ist manchmal ein bisschen weiter runterfahren besser, wenn es stark regnet, ein bisschen weiter oben wieder.
Ja.
Also man kann sich das eigentlich ziemlich gut zurechtlegen. Oder wenn man dann eben doch flotter auf der Landstraße ist, dann fahre ich die auch mal ganz runter.
Ja, also die war wirklich, wie gesagt, stufenlos und eben auch elektrisch und das war schon interessant, weil viele Scheiben, wenn sie verstellbar sind, haben da oft nur zwei Positionen, man immerhin. Oder man kann es eben während der Fahrt gar nicht direkt einstellen. Also das hat super funktioniert. Und was auch noch ganz praktisch war, habe ich erst am zweiten Tag, glaube ich, entdeckt. Die hatte so zwei ausklappbare, ich weiß jetzt den Fachbegriff nicht, aber so Luftleitflügel mehr oder weniger.
Ja,
so.
Ja, ja.
Auch schön verchromt.
Ja.
Aber die tatsächlich sehr, sehr effektiv auch wirklich die Luft so in Richtung Oberschenkel, weil dann sonst einfach da auch die Belüftung fehlt und es war ja schon auch durchaus sehr heiß.
Ja.
Und trotz dieser, also die Beine sind komplett hinter der Verkleidung, aber so hat man dann ein bisschen Belüftung. Also
richtig, genau. Dazu muss man nicht irgendwo gepasst in der Wüste von Arizona oder Nevada sein, was man sich dann eben so klischee-mäßig für dieses Grand America Touring, also hat Harley auch noch irgend so einen Begriff dafür. Sondern das haben wir hierzulande ja auch oft. Und das ist eigentlich auch sehr komfortabel gelöst und hat mir auch sehr gut gefallen.
Ja. Und die K1600 hat ja auch so ein sehr gut funktionierendes Kurvenlicht, was ich jetzt aber auch eher so aus angelesenen Erfahrungen weiß, weil wir waren jetzt nicht so viel nachts eigentlich gar nicht unterwegs. Ich glaube, einen Abend mal habe ich es ein bisschen gemerkt, so beim Lenken, dass es wirklich super schön ausleuchtet. Also das ist, da merkst du halt auch wieder, das ist halt schon auch dann absolute Oberklasse. Und
wie fandst du denn, bevor wir jetzt auf Licht und so langweilige Sachen zu sprechen
kommen? Ja, Licht hätte ich jetzt auch abgehakt.
Wie fandst du denn ohne Bluetooth-Helmsystem den Sound?
Thorsten, das ist genau der nächste
Infotainment.
Punkt. Das Radio, genau. Mein Gedanke war schon von vornherein, das ist doch eigentlich obsolet. So. Und ich habe es dann irgendwann mal ausprobiert und es war genau, wie ich erwartet habe. Du lässt dich da anbrüllen. Von den zwei Boxen. Ich konnte sogar DAB-Radio auswählen, alles Mögliche. Ja, man kann dann bequem auch zwischen den Sendern da rumzappen mit diesem Drehrad am linken Griff. Aber ganz ehrlich, also ich habe dann wirklich immer lieber über mein Headset Musik gehört, fand ich erstens die bessere Musik, zweitens habe ich da jetzt nicht meine französischen Mitmenschen damit genervt, wenn wir durch irgendwelche Dörfer gerollt sind. Ja, also ist für mich einfach, ja, war wahrscheinlich früher eine Sensation, aber so mittlerweile finde ich einfach...
Ja, ich glaube, die Sensation bleibt, aber da musst du eben genau praktisch diese Ader haben, dass dass du eine Außenwirkung haben möchtest. Und genau wie... Wenn jemand mit einem Cabrio durch die Stadt fährt und dann frage ich mich manchmal auch, finde ich ja irgendwie gut, dass er Musik hört, aber hör doch bitte eine andere Musik. Das wird sicherlich Leuten gehen, die meine Musik hören. Genauso so ist es halt mit der Geschmackssache von Musik. Aber ich sage jetzt mal, alles über Tempo 80, dann wird es eh langsam untauglich. Ja. Um davon im Hörgenuss zu sprechen. An sich finde ich die Idee ganz charmant. Ich höre gerne Radio. Aber jetzt nehmen wir mal irgendwie theoretisch, man wäre mit dem Ding auf einer deutschen Autobahn unterwegs und möchte auch, kann man ja auch so gibt ja so Infosender, wo alle Viertelstunde Nachrichten oder so kommen, dann kann man ja auch
nicht so vorstellen.
Ja, oder nein, aber da kommen auch oft Verkehrsmeldungen, so dass man dann sagt, ah super, dann kann ich eigentlich, wie man damals ja auch beim Autoradio ganz froh war, dass man einen Stau umfahren konnte oder weiß, jetzt fahre ich lieber nochmal vorher tanken, weil da kommt sowieso ein Stau. Aber das ist eigentlich für deutsche Autobahngeschwindigkeit ohnehin nicht tauglich. Also ist man zum Posen durch die Stadt, ist es schön und gut. Ich sag mal, obsolet hast du in dem Sinne recht. Man hat heute sein Infotainment im Helm.
Ja.
Und die Connectivity haben wir gar nicht richtig ausprobiert bei dem Motor dann, weil der DAB französische Chansonsender ging mir jetzt auch nicht ganz so rein, aber man kann es ja auch das Handy per Bluetooth mit seiner Playlist, da fände ich schon ganz nett, ehrlich gesagt, wenn wir auf der Landstraße da mit einem von den beiden Motorrädern, ich glaube 200 Watt oder wie viel die Anlage da hat irgendwie.
Wir haben jetzt nicht den Soundcheck, den großen Why Soundvergleich not? Gemacht, ja, aber...
Also, genau, ich bin da so, hab da so gemischte Gefühle. Ja. Bin da nicht ganz so streng wie du.
Mhm. Ja, ich hab Connectivity habe ich insofern schon ausprobiert, weil das ist für mich wirklich der größte Nervfaktor über die Zeit gewesen an der K1600. Und das ist natürlich auch ein bisschen subjektiv und ich möchte jetzt auch einen Bedienerfehler nicht ganz ausschließen, aber was mich wirklich genervt hat, war dieses Navi. Ich kenne jetzt die früheren BMW-Navis, die dann separat waren, diese BMW-Navigator 5 und 6 und wie sie alle hießen, was ja im Prinzip Garmin-Geräte waren. Die kannte ich jetzt zuletzt auch von unserer Dauertest 1250 GS zum Beispiel. Das hat genauso gut oder schlecht, je nachdem, wie man fragt, wie ein Garmin funktioniert. Konnte man dann teilweise auch über den Lenker eben bedienen. Fand ich super. Und früher gab es eben das auch für die K1600. Seit der letzten Modellpflege mit diesem 10, irgendwas Zoll Display, was natürlich schon super ist. Natürlich nutzt man das dann auch. Aber wie dann das Navi funktioniert hat, habe ich jetzt erst in diesem Rahmen dieser Reise gelernt. Und das sieht dann so aus, dass du zwar diesen Punkt Navigation hast, aber um da ranzukommen, brauchst du erstmal diese BMW Motorrad-App auf deinem Handy. Du musst dann in der App musst du dann Karten runterladen. Also für Frankreich musste ich, glaube ich, 2 oder 3 verschiedene Gebiete. Für Deutschland musste ich auch Deutschland Südost und Deutschland Südwest runterladen. Okay, Speicherplatz war jetzt kein Problem. Motorrad wird dann über Bluetooth verbunden und auf dem Handy gibst du dann das Ziel ein und dann kannst du das Handy in das belüftete Handyfach legen.
Mhm.
So, und ja, irgendwie eine interessante Lösung und bei mir ist es dann gescheitert daran, dass ich kein passendes USB-C-Kabel hatte, weil ich hatte mir eins gekauft extra noch auf der Tour, aber da war der Stecker zu lang. Also ich hätte so ein gleich um 90 Grad abknickendes gebraucht, weil mit dem Ladekabel angesteckt ging es nicht in dieses Ladefach, dieses Handyfach rein. Das heißt, ich musste es mit dem Akku betreiben und ich habe es ein paar Mal ausprobiert, das hat keinen Tourentag durchgehalten. Und also das waren lauter so Sachen. Und jedes Mal, du konntest dann teilweise schon das Navi bedienen. Du konntest auch die Kartenansicht natürlich übertragen. Du konntest auch einen Wegpunkt überspringen, du konntest auch POIs entlang der Strecke auswählen, aber du konntest jetzt, um ein neues Ziel einzugeben, musstest du immer das Handy rausholen.
Ja.
Aus diesem Handyfach. Und das hat mich echt zunehmend genervt und ich habe mir zunehmend gedacht, das ist gerade bei so einer K1600 GTL, so eine der teuersten BMWs, die du jetzt noch bestellen kannst, dachte ich mir einfach, das ist... Ja, es ist sorry, ja noch, einfach ein bisschen unwürdig. Also
es ist ja noch genug Platz da, ein paar Halter dran zu bringen, um dein altes Navi noch zusätzlich oben auf das die Windschutzscheibe.
Das hätte ich auch definitiv gemacht.
Ja, aber jetzt mal Spaß beiseite. Es ist natürlich für uns grundsätzlich auch ein bisschen das Problem, gerade bei diesen technisch immer komplizierteren elektronischen Geschichten, das in so einem, auf so einer einmaligen Tour abzubilden. Also ich denke, dass jemand, dem so ein Motorrad gehört, der passt sich dann diesen Gegebenheiten an.
Ja, der hätte das passende Kabel natürlich.
Aber
dann,
ich muss ganz ehrlich zugeben, das Navi-System an der Harley, auf welcher Grundlage das ist, so tief haben wir uns damit jetzt nicht beschäftigt. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht, ob man da zum Beispiel GPX-Daten importieren kann. Wenn nicht, dann habe ich das, wir haben es ja wahrgenommen, wir haben es oft genug probiert, fand ich es ganz tauglich. Es ist ein Touchscreen, es erinnert mich so, als wenn man ein fremdes Fahrzeug, zum Beispiel einen Leihwagen im Urlaub, da musst du ans Navi ja auch irgendwie intuitiv rangehen und bist froh, wenn du dann, ja, du willst in irgendeine Stadt und hast da irgendein Restaurant oder irgendeinen Ort, wo du hin willst oder suchst eine Tankstelle. Das funktioniert dann ja ganz gut. Das muss dann auch intuitiv funktionieren. Und das hat zum Beispiel bei dem Harley-Navi-System für meine Bedürfnisse schon. Für die gehobene Navigation, weil die Touren, die wir vorbereitet haben, hatte ich noch am Lenker ein Smartphone-Halter von Quadlock, so ein schön einklickbares. Und das hatte als Zusatzding dann super funktioniert. War dann sogar auch noch ganz praktisch, wenn man dann irgendwie abends nochmal irgendwo hingefahren ist ins Restaurant, kommt man wieder das Harley-System nehmen oder irgendwie eine abweichende Route dann haben wollte. Und ich denke, dass viele also noch zusätzlich eben auf zwei Ebenen das machen und das entschärft das. Aber ja, ich habe dich fluchen gehört. Ja.
Ich glaube, das Harley-System hatte auch eine relativ lange Ladezeit am Anfang. Aber sonst hatte ich auch das Gefühl, das funktioniert gut. Und ja, um das auch ein bisschen positiver zu enden, also bei der BMW-App, die hat natürlich auch viele Fahrzeuginfos, die hat auch Wetterinfos. Du konntest dort schon auch GPX-Daten importieren. Und was auch ging, waren eben immer diese Streckenprofile, dieses Kurvig. Und du konntest es auch mit einem Schieberegler hin und her schieben. Aber gerade dieses, man will nochmal schnell irgendwo hin und dann immer dieses Handy aus diesem Fach da rausholen. Und ja, das hat mich einfach ein bisschen genervt, aber...
Ja,
also dieses Outsourcen, ich verstehe das natürlich. Du hast ein riesen Display, Connectivity ist sowieso dabei, verstehe ich alles. Und gleichzeitig dachte ich mir so, diese eigenständigen Navis waren jetzt schon auch nicht so ganz verkehrt. Aber
ja, und die Smartphones werden eben immer besser. Und dass du immer noch, wenn du irgendwie schnellste oder kurvige oder die motorradfreundlichste Route eingibst, dass es dich dann, wie wir ja auch erlebt haben, auf eine halbe Enduro-Strecke schickt. Das kann jetzt keiner was dafür, aber es war diese kilometerlange, frisch mit Rollsplit bearbeitete Straße. Und das war natürlich für uns auch eine kleine Herausforderung, da mit diesen 8-Zentner riesenkühn über diese Rutschdinger, also mir ist die Harley auch über zwei Räder einmal weggerutscht, das war wirklich Enduro-Style, aber es gibt keinen Enduro-Modus, ich habe dann den Sport-Modus oder Speed-Modus S, also der giftigste, aggressivste, der auf der Landstraße unglaublich Spaß gemacht hat, auf Rain geändert und dann ging das eigentlich ganz gut, da hat er Traktionskontrolle und alles.
Dann lass uns doch nochmal über die Koffer sprechen, über die integrierten, also bei mir, ich hatte ja sogar ein Topcase, wie gesagt. Ja. Und ich muss sagen, für mich, der da jetzt solo gefahren ist, ich meine, die GTL ist natürlich auch maßgeschneidert für Reisen zu zweit. Solo fand ich es völlig ausreichend. Zu zweit, weiß ich nicht, wird es vielleicht schon ein bisschen eng. Und die Zentralverriegelung, die auch mit Fernbedienung geht und auch am Lenker, die habe ich auch erst belächelt. Aber ich muss sagen, das war zwischendurch schon sehr praktisch. Also wenn man einfach vom Motorrad weggeht und dann hier wie beim Auto aufs Knöpfchen drückt. Also diesen kleinen Kofferraum in Form des Topcases, das fand ich schon...
Ist wahrscheinlich so, wie man sich an elektrische Fensterheber gewöhnt beim Auto und später bei einer Kurbel wieder zurückschreckt. War bei der Harley jetzt ja nicht ganz so luxuriös. Ne? Da gibt es ein fummeliges kleines Schloss, um den Koffer gesamt abzuschließen. Und dann eigentlich eine technisch-mechanisch ganz einfache Lösung, also ein Hebel zum Öffnen. Und innen drin im Koffer kann man dann über zwei Schrauben, die aber mit der Hand ohne Schraubenschlüssel zu bedienen sind, die Koffer vom Motorrad abschrauben. Nichts klicken, nichts mal schnell abnehmen. Integriert würde ich sie auch nicht nennen. Sie sind ans Design des Motorrads angepasst. Und das ist auch ganz, ganz gut gelungen. Aber also eigentlich sind das ja so richtig klassisch Koffer aufs Rohr draufgehauen. Ich habe die beim Putzen auch abgenommen. Da ist dann unten eine Haltestange für den Koffer, wie auf dem Spielplatz ein Klettergerüst. Also das wiegt wahrscheinlich mehr als irgendwie ein leichtes Sportbike. Und das war nicht serienmäßig, soweit ich das überblicke, weil die Roadglide als Bagger eigentlich gar keinen Gepäckträger hat. Mhm. Aber bei uns war ein Gepäckträger dran.
Ja, die Koffer waren noch nicht so groß.
Und der war,
oder?
Das war so ein klassischer verchromter. Ja, die Koffer waren normal groß, würde ich sagen. Die waren nicht besonders breit, eher schlank, aber sehr lang. Also man hat einigermaßen gut was reinbekommen. Also für eine Person schon mal gar kein Problem. Für zwei Personen wäre ja hinten eigentlich auch gemütlich Platz. Da würde ich mir aber so eine gepolsterte Sissi-Bar schon fast auch wünschen. Könnte ich mir vorstellen, zu zweit mit so einem Ding auch in Urlaub zu fahren, ohne Bedenken. Und da wäre der riesige Vorteil, dieser recht grobschlächtige Gepäckträger, der very oldschool ist, da kannst du eine 70-Liter-Tasche draufpacken und auch ganz, ganz locker verzurren. Ist nicht ganz wie bei der BMW, piep, piep und schnell was reinschmeißen und wieder schließen, sondern du musst ja immer wieder alles abziehen. Aber die Gepäcklösung an sich zum Verreisen, alte Schule, aber was ist daran schlecht?
Also das Topguess hat ja sogar so einen kleinen Teppich, möchte ich fast sagen. Also das war wie so das, was man halt hinten im Fußraum hat beim Auto. Also das war schon sehr, auch so Stoßdämpfer gediegen. Und sowas. So, ja, gediegen, genau. Auch das Topguess hatte ja auch so einen Rückenpolster und man hätte noch Armlehnen dazu bestellen können. Also das ist schon nochmal wirklich auch Luxus dann irgendwo. Aber ja, funktioniert. Was ich auch hatte, was ich aber glaube ich nur einmal kurz benutzt habe, Heizgriffe und sogar eine Sitzheizung. Gut, ist jetzt heutzutage auch nicht mehr so die Besonderheit. Das haben ja mittlerweile auch GS und Co. Was mich überrascht hatte, war sogar fünfstellig. Ich war ja eine dreistellige Griffheizung gewohnt. Und die hat aber 5 Stufen. Ist halt auch dann State of the Art, aber das so zur Ausstattung vielleicht noch. Ich glaube, die Harley hatte da keine Heizgriffe.
Doch.
Hatte
auch Heizgriffe. Ja. Oder täusche ich mich jetzt? Ich bin mir nicht sicher, weil also, ich komme gleich mal.
Du warst ja hauptsächlich mit der.
Ich war hauptsächlich unterwegs, aber wir kommen ja gleich noch zu der alles entscheidenden Frage. Braucht man so ein Motorrad? Ja. Ich möchte nämlich gleich noch einen Vergleich mit anderen Motorrädern, die ich direkt davor gefahren bin. Aber die hatten definitiv Heizgriffe. Ja. Deswegen will ich jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen im wahrsten Sinne.
An den Heizgriff legen.
Ja, ich weiß es nicht genau. Wir hatten aber auch nie kritisches Wetter.
Nee, also das war bei mir auch eher, glaube ich, auf der Anreiseetappe, wo es auch echt nochmal kalt war und auch dunkel und so. Und,
ja,
letzter Punkt so, der auch zum Thema Alltag noch passt, ist dann doch das Thema Gewicht nochmal. Ich finde schon, man gewöhnt sich schnell dran. Beim Fahren spielt es auch schnell keine Rolle mehr, wie man ja immer so sagt. Gleichzeitig ist es doch, finde ich, omnipräsent. Also gerade beim Aufsteigen, beim Absteigen, beim Tanken, wenn man mal rangieren muss. Man muss schon den Parkplatz auch mit Bedacht wählen, weil dann hast du so eine geschotterte Auffahrt irgendwie bei dem einen Hotel, wo wir waren. Und schon ist es wieder nicht ganz so easy vielleicht. Und wie gesagt, die BMW hatte diese Rückfahrhilfe, die auch super funktioniert hat. Gleichzeitig denkst du dir halt, okay, du brauchst diese Rückfahrhilfe ja auch nur, weil sie so schwer ist. Also das ist irgendwo, aber da kommen wir dann auch nochmal gleich zu dieser Sinnfrage vielleicht. Hattest du einen Moment, wo es mit dem Gewicht für dich schwierig war?
Nee.
Also ich hatte einen Moment, wo ich glaube ich auch, da sind wir aber auch schon den ganzen Tag gefahren, haben wieder viele Fotos gemacht und hin und her und Konzentration hat schon nachgelassen und da gab es mal einen Moment, wo ich beim Wenden, ja, so der Klassiker, dass man einfach vom Lenkeinschlag überrascht wird, aber ich habe es noch abgefangen und hat gepasst. Also es war jetzt nie kritisch, außer in dieser einen Situation, aber trotzdem, es ist schon, Ja. Vielleicht brauchen wir auch noch mehr Zeit, um sich dran zu gewöhnen, als diese zwei Wochen jetzt, aber.
Ja.
Das muss man einfach in Kauf nehmen.
So, genau. Das ist Ding. Da kommen wir wieder zu der Erwartungshaltung. Wenn ich auf einen fetten Cruiser steige, denn für mich ist schon der Begriff Cruiser an sich fett. Also jetzt irgendwie den Carbon-Leichtbau, filigranen Cruiser, das Bild zeichnet sich nicht so richtig vor mir, sondern das ist heavy. Speziell bei so einem Teil mit Verkleidung und allem drum und dran war ich ja schon fast überrascht, dass sie keine 400 Kilo gewogen hat, sondern nur 380. Das ist aber ja trotzdem mal locker 100 Kilo mehr als eine richtig, ganz schwere Reise-Enduro. Und 100 Kilo ist natürlich nicht gerade wenig. Ich habe vielleicht zwei Momente gehabt, bei dem ein bisschen, sage ich mal, dass das Gewicht entscheidend dafür war, dass ich beim Rangieren allerdings auch nur hätte die Kontrolle auf Kies leicht verlieren können, dann hätte das Ding eben auf der Seite gelegen. Also es tat's aber nicht. Ja. Ich kann aber aus meiner Vergangenheit, als ich mal einen Test gemacht habe mit einer campingbeladenen, was war es, Kawasaki ZZR 1400 GTR, die hatten auch mal so ein 300 Kilo oder 320 Kilo Luxustourenteil. Und da war das mal so, dass ich mal beim Drehen auf der Straße leicht unkonzentriert war. Da fehlten mir genau diese leicht abschüssig 5 Zentimeter mit dem Fuß. Und dann habe ich aufgesetzt und da hat mich wirklich das Gewicht runtergedrückt und ich bin ja also im Kampfsport eher in der Welter- bis Schwergewichtsklasse unterwegs und würde mich jetzt nicht als schwächlich ansehen, aber da habe ich dann schon manchmal habe ich gedacht, okay, das Ding auch wieder aufzuheben und so weiter und so fort. Sehr, sehr anspruchsvoll und so ein Cruiser mit der niedrigen Sitzhöhe verleitet vielleicht ja eben auch kleinere, zierlichere Menschen dazu, dieses Motorrad zu fahren. Und das muss man schon sagen, das braucht eine, beim Rangieren braucht das alles eine richtig feste Hand und eigentlich auch muss man wissen, was man tut. Wenn man das gut gewohnt ist, man kennt sein Motorrad und kann sehr viel mit der Kupplung, kann man eben auch sehr, sehr viel machen, dann geht das. Man muss auch fast schon enduromäßig vorausschauend so ein bisschen gucken, wenn man wendet, wann schlägt man wieder früher ein, um vielleicht nicht über so eine leichte Schräge rüberzukommen und dadurch, dass das Gewicht einem dann irgendwie übel mitspielt. Aber das ist ein Thema. Gleichzeitig finde ich das Thema beim Fahren, weil man ja kein Handlichkeitswunder erwartet und damit ja eben auch nicht praktisch von Schräglage zu Schräglage fetzen will, das erzeugt eben genau diese Souveränität. Das Ding, das liegt halt ja wie so ein richtig schwerer Kutter in den Wellen und man hat das Gefühl, ich fühle mich hier gut aufgehoben und das macht ja auch Spaß. Also diese Massenmomente, doch, wenn man sie umlegt und man fühlt das ja auch und das gehört eben zu dem Fahrerlebnis dazu. So würde ich das sehen, aber hat ansonsten nur Nachteile.
Ja. Wir sind ja durch unzählige Mautstationen gerollt und auch bei den ersten, muss ich zugeben, bin ich schon sehr viel gefüßelt, weil man einfach in so einer Situation nicht runterpurzeln will. Und irgendwann habe ich ja auch gemerkt, also da konnte ich wirklich mit Schrittgeschwindigkeit und noch langsamer mit der super leicht zu ziehenden Kupplung, da kannst du ganz entspannt dahin rollen und.
Das war übrigens an der Harley mit der super leicht zu ziehenden Kupplung das Gegenteil, dass ich keinen Tennisarm links habe, ist ein halbes Wunder. Also die Handkraft, die man dafür braucht, war mir vorher nie so bewusst, wenn mal irgendjemand gesagt hat, schwierig für mich, Kuppeln so schwergängig ist, war bei, ich weiß es nicht, bei zig hundert Modellen oder was ich, ich kannte nie so ein Thema. Jetzt bei dieser langen Tour, die wir gemacht haben, also bei mir dann über 3.500 Kilometern, hat es mich dann doch genervt auch.
Ja. Du hattest gerade eben schon den Regenmodus auch angesprochen, um noch ein paar Sachen zum Thema Sicherheit zu sagen. Auf der Anreise hier nach Stuttgart schon bin ich wirklich im Dauerregen und auch kurz Gewitter hatte ich auch, bin ich gefahren und ich habe mich da super aufgehoben gefühlt und auch in dem Regenmodus hat man jetzt nicht Angst gehabt, dass hier der fette Drehmomentberg irgendwie, also ob man es jetzt braucht oder nicht, ist immer so die Frage, aber es ist da, es funktioniert gut, es funktioniert unauffällig und diese Fahrmodi machen auch einfach ein bisschen Spaß und das Einzige, was die K1600 eben noch nicht hat, was jetzt ja, die neue GT von BMW eben auch hat, ist jetzt ein Radar zum Beispiel. Das würde da natürlich noch gut reinpassen. Jetzt vielleicht, wenn es eine neue geben würde, habe ich jetzt auch nicht vermisst.
Ich fand die Reifen jetzt an dem Cruiser nicht die schlechtesten. Habe ich in der Vergangenheit schon anders, speziell bei Regen erlebt.
Ja, stimmt.
Reifen und schwere Cruiser ist ein großes, großes Thema gewesen. Da sind sie auf dem Weg der Besserung. Mhm. War bei mir beim Regen, einmal hatte ich einen Rutscher. Mhm. Und das ist nicht angenehm mit dem Gewicht. Hat mich aber im Endeffekt dazu bewogen, noch mehr wie auf dem rohen Ei zu fahren. Und mit so einem Motorrad muss man da im Kopf einfach noch 2-3 Gänge mehr zurückschalten, weil das fängst du nicht mehr. Wenn da irgendwie das Ding so richtig ins Rutschen gerät, du erinnerst damals in Bosnien auf dieser ölverschmierten Regenstraße, so eine bisschen leichte Mittelklasse-Enduro, die kriegst du vielleicht noch irgendwie wieder halbwegs in Bahn gebracht, intuitiv. Aber bei dem Ding, da wird's dann, ja, also man passt seine Geschwindigkeit und sein Fahrverhalten bei Regen speziell schon sehr, sehr an.
Ja. Stimmt, wir hatten ja eigentlich doch ein paar Regentage dabei. Oder so halbe Regentage.
Das verdrängt man ja schnell wieder. Es scheint ja immer nur die Sonne auf den Fotos und im Kopf.
Ja, aber heißt ja auch nur, es hat funktioniert. Aber ja, stimmt schon, fährt da wahrscheinlich nochmal etwas defensiver. Letzter Punkt, um den wir auch schon so herumtanzen ein bisschen, ist das Kostenkapitel. Die BMW gibt's aktuell noch ab 29.290 und so wie ich sie hatte mit Option 719 und dieser schönen Lackierung, die mir auch im Laufe der Zeit immer besser gefallen hat, muss ich sagen. So leichtes Türkis Metallic. 33.000.
Die Harley, glaube ich auch.
Ja,
sind schon irgendwelche Zölle mit eingerechnet? Ich weiß es nicht.
Ist immer sehr subjektiv, aber da können wir eigentlich schon in Richtung Fazit gehen.
Ja.
Ist es das wert so?
Ja, ein Begriff spielt ja bei beiden mit, beim Cruiser und beim Tourer, und der heißt?
Luxus.
Richtig, ja. Genau. Und von daher, das wird jetzt natürlich irgendwie wahrscheinlich die Hersteller freuen, aber das ist jetzt tatsächlich auch meine persönliche Meinung. Ich glaube, wer in der Preisklasse nach einem Motorrad schaut, der hat das Geld vermutlich
das
über, auch wenn wir das jetzt gerade aktuell nicht über haben, wir können da zusammenschmeißen und uns dann am Wochenende austauschen. Selbst dann wird es nicht reichen. Also da praktisch von Kosten-Nutzen zu sprechen, tue ich mich bei einem Luxusgut, was es ja sein soll, und zwar ganz offensiv nach außen tragend sein soll, tue ich mich schwer. Da würde ich jetzt statt über den Preis, ob das jetzt im Kontext mit anderen 30.000 Euro Motorrädern besser oder schlechter oder mehr Ausstattungsfeatures hat, das müsste man mal tatsächlich eruieren. Bei Sportmotorrädern legst du ganz schnell ganz viel Geld dafür hin, dass du irgendein paar Gramm sparst. Mhm. Bei den anderen Motorrädern hast du das und das und das. Ich finde die Frage eigentlich jetzt viel, viel spannender, unabhängig vom Preis. Du gibst Geld aus, was kriegst du eigentlich dafür geboten? Mhm. Und was können andere, die lange nicht so viel können, von der Funktionalität her, dem entgegensetzen? Also wie groß ist der Gap von dem, wenn du sagst, du hast die Sahne und die Kirsche auf der Torte oder du hast halt nur die Torte?
Ja, es ist vielleicht auch, ja, das heißt vielleicht, man kann es auch gar nicht bewerten, weil ja jeder für sich anders bewertet, was ist ein gutes Motorrad für mich? Und dann kann man ja auch gar nicht Kosten-Nutzen so überhaupt da berechnen. Ich muss nur sagen, für mich mein Fazit, das kam schon relativ schnell und das hat sich dann eigentlich nur noch weiter verfestigt im Laufe dieser Reise. Für mich hat sich dieses Konzept Luxus-Tourer nicht so ganz erschlossen. Weil ich hab's schon genossen, ich hab's auch schätzen gelernt und für mich hat sich das vor allem über diesen Sechszylinder und dieses souveräne Wesen, dieses große Ausladende, aber auch, wie gesagt, souveräne und jetzt nicht undynamische Motorrad, das hat schon Spaß gemacht. Und der Sechszylinder ist eine Wucht und alles Mögliche. Und abgesehen vom Navi kann man da auch dem nichts vorwerfen. Und gleichzeitig habe ich mich jeden Tag gefragt, wäre ich jetzt auf einer, um bei BMW zu bleiben, wäre ich jetzt auf einer F900 XR hätte ich jetzt so viel weniger Spaß gehabt oder hätte ich vielleicht sogar mehr Spaß gehabt? Und das ist halt so die Frage. Also natürlich definiert dann auch jeder Motorradfahren für sich anders. Also das war jetzt auch nicht die kurvigste Gegend hin und her. Aber mein Fazit war, ich glaube, ich hätte mit einem kleineren, leichteren Motorrad, bei dem wäre ich vielleicht etwas nicht ganz so erholt abgestiegen am Anreisetag über die Autobahn. Aber ich wäre jetzt auch nicht total durch gewesen und hätte erst mal einen Tag im Hotel gebraucht. Also
ja,
das ist so der
Punkt
glaub, für mich.
Das ist so ein bisschen bei mir auch der springende Punkt gewesen, dass ich das Gefühl hatte oder die Erwartung, dass mich das eine Anreiseetappe überhaupt nicht anstrengt.
Ja.
Und da komme ich dann doch jetzt wieder auf den Preis zu sprechen. Ich bin in der, also knapp zwei Wochen vorher, eine ähnlich lange Tour, nicht ganz so lang, ich glaube 2.500 Kilometer oder 2.7 waren es, auf einer Transalp, also von unseren Dauertestern, Mittelklasse Reise-Enduro und auf einer Triumph Tiger Sport 800, Mittelklasse, obere Mittelklasse, wie auch immer du das nennen möchtest, Crossover-Bike. So, und da sind wir bei Kategorien, die gerade, glaube ich, bei Leuten, die lange Touren fahren, ganz angesagt sind. Sind beides keine besonders sportlichen oder besonders luxuriösen Motorräder und die kosten um die 12.000 Euro mit ein bisschen Koffer dran und so weiter und so fort. Das heißt, also eigentlich beide Motorräder sind immer noch deutlich günstiger als jetzt dieser eine Luxustourer. Also das ist für mich aber jetzt der einzige Geldvergleich, den ich ziehe. Jetzt habe ich irgendwie gedacht, okay, so eine langweilige Anreise über Autobahn und ich möchte ein paar hundert Kilometer erstmal bis zum Zielgebiet hin und am Ende auch wieder zurück. Das kriege ich ja mittlerweile mit diesem Mittelklasse-Motorrädern, wenn ich einen guten Windschutz habe und eine gute Ergonomie, und das ist sowohl bei den Crossover-Bikes als auch bei den Reise-Enduros bei mir gegeben, mit dem Entertainment im Helm, was auch nicht so viel kostet, kriege ich das ja auch schon mal ganz gut hin. Das heißt, meine Erwartungshaltung, wenn wir eine 800 Kilometer Anreise haben, dass die eine Kategorie Luxus-Tourer da die dicken Trümpfe ausspielt, die sind gar nicht mehr so da. Das war sicherlich vor 30 Jahren oder vielleicht noch länger, war das ein riesiges Thema, wenn du einen souveränen, großvolumigen Motor hattest, eine Windschutzscheibe, eine breite Sitzbank, also all das, was dich eigentlich nicht unbedingt sportlich macht, aber du bist dann erstmal dorthin gekommen, ohne drei Pausen einzulegen. Und da hat sich einfach auch viel in den normalen Touring Motorradkategorien viel getan, die auch eine super Aerodynamik haben und eben auch Connectivity und viele Features, die ursprünglich mal dem Luxus-Touring vorbehalten waren. Und da hat sich für mich das leider so ein bisschen verwaschen. Ich war dann wieder ganz zufrieden, weil die Straßen dort mehr oder weniger, ich will jetzt nicht sagen langweilig waren, aber ich sage jetzt mal eher zum Landschaft gucken, als jetzt irgendwie zum Kurvenradien ausvisieren. Da hat das schon Spaß gemacht, mit diesen Wuchtbrummen zu fahren. Da wäre ich jetzt mit einer knackigen Reise-Enduro ja unterfordert gewesen. Aber ich glaube auch, unterm Strich brauche ich das Luxus-Touring, wenn ich einfach nur Touring möchte. Ja. Dann bleibt bei mir das Luxus über. Und das ist eine Frage, gönne ich mir das? Stehe ich da drauf? Will ich das haben? So wie man, wie ein Cabrio ja auch nicht ein zweckmäßiges Auto ist, dann bin ich dabei. Und wenn es nur ums Touring geht, halte ich diese Kategorie Luxus-Touring auch für nicht mehr sich so abhebend.
Ja, die These hatte ich auch so. Gleichzeitig dachte ich mir auch die ganze Zeit, wir reden hier immer von unseren Erfahrungen auf diesen Motorrädern alleine sitzend. Und wenn man zu zweit unterwegs ist, dann ist es vielleicht wieder eine ganz andere Geschichte, weil dann kann ich
auf
mir schon,
jeden Fall.
Weil dann ist es, denke ich, schon so, dass man wesentlich entspannter absteigt und du als Sozius oder Sozia wesentlich mehr Spaß hinten drauf hast.
Ich denke auch, das ist auch ist die Kernzielgruppe, sehr urlaubs- und reisefreudige Pärchen, die wirklich ja alle Teile Europas, auch nicht nur die absoluten tipptopp anspruchsvollen Motorradstrecken erfahren wollen und das eben mit einem Motorrad.
Ja.
Und ja, vielleicht können wir das so festhalten.
Ja, Trotzdem so als Abschluss, ich fand es sehr schön, diese Bildungslücke jetzt irgendwie geschlossen zu haben für mich. Also nicht nur Sechszylinder, sondern auch trotzdem einfach mal mit solchen opulenten, ausladenden Motorrädern unterwegs zu sein und ja, einfach zu merken, nicht nur das funktioniert, sondern das kann auch Spaß machen, wenn man sich darauf einlässt. Also das war
eine Menge Spaß. Mhm. So wie die Masse von dem Motorrad groß ist, kann der Spaß auch sehr groß sein.
Ich hatte dir ja doch schon erzählt, oder? Vom Motorrad tauschen dann wieder. Das war noch so was dann nochmal viel mehr Spaß gemacht hat, das Umsteigen auf meine GS. Das war dann auch, da war ich auch froh, dass mich da wiederum niemand beobachtet hat, weil ich bin da gefahren in der ersten Fahrstunde. Das war so komisch. So die Sitzposition, so auf einmal sieht man wieder das Vorderrad und zack, sind einfach 120 Kilo weg. Also da habe ich dann auch wieder ein paar Meter gebraucht.
Ja, ich habe ja, musste mir Witze anhören, nachdem ich ein paar Bilder gepostet hatte, dass dann Freunde mich gefragt haben, ob ich jetzt dann doch den Lastwagenführerschein gemacht habe. Und also ich freue mich jetzt ehrlich gesagt auch wieder auf ein bisschen schlankere Motorräder.
Ja, okay. Ja, vielleicht können wir zum Abschluss ja auch noch unser Publikum fragen. Was sind denn eure Lieblingsmotorräder? Womit verreist ihr am liebsten?
Ja, oder ich würde tatsächlich von denjenigen, die solche Motorräder fahren und vielleicht sogar auch besitzen, gerne die Reiseziele erfahren. Also
ja.
Erzählt uns doch einfach mal, was macht ihr für Touren mit den Sachen? Fahrt ihr damit einfach am Wochenende in Harz oder Schwarzwald und sagt, Mensch, so ein Motorrad gefällt mir einfach gut, deswegen habe ich das. Oder fahrt ihr jedes dritte Wochenende nach Gibraltar oder Sizilien?
Drunter geht gar nichts.
Darunter läuft nichts. Genau. Also das würde uns interessieren. Also die vielleicht gar nicht so vielen Fahrer, die solche Luxus-Tourer oder eben auch Luxus-Cruiser fahren. Erzählt uns doch bitte mal, was sind eure Reiseziele und wo würdet ihr gerne hinfahren mit diesen Motorrädern?
Ja, als Kommentar oder unter podcast@motorradonline.de erreicht ihr uns. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Tschüss.
Ciao.